Freue mich mal wieder bei euch zu sein. Und es wurde schon gesagt, worum es jetzt geht in der Predigt. Es geht um dieses Gleichnis, das Jesus mir erzählt, im Blick auf seine Wiederkunft. Und es soll ja Menschen geben, die zu ihrer eigenen Hochzeit zu spät kommen. Schon passiert, ich kenne so welche. Und es gibt eine Geschichte im Evangelium und nur da im Evangelium des Matthäus-Evangeliums, die geht auf diesen Tatbestand ein und die lese ich mal vor. Matthäus 25 steht die und ich lese nach der Lutherbibel. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber müsste eigentlich gehen. Da erzählt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleich sein oder gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Steht dann noch in der Fußnote in manchen Bibelübersetzungen drin. Und ich habe das Thema genannt: Bereit sein ist alles. Bereit sein ist alles. Das ist das Thema dieses Textes. Advent heißt ja Ankunft und es ist von einem dreifachen Wiederkommen Jesu Christi die Rede in der Bibel. Er kommt als Baby, er hat diese vertrauensbildende Maßnahme, er kommt an Weihnachten am Heiligen Abend vor 2000 Jahren, er landet in einer Futterkrippe. Warum? Weil er uns da abholen möchte, wo wir seelischen Hunger haben. Vielleicht deswegen. Aber wir wissen ja auch, dass sonst kein Platz da war. Aber ich fand es interessant, diesen Gedanken mal ein bisschen tiefer zu bedenken. Und dass er als Baby kommt, ist eine vertrauensbildende Maßnahme Gottes. Denn wer hat Angst vor einem Baby? Hat jemand Angst vor einem Baby von euch? Gott möchte sagen: Hey, ihr Menschen, ihr braucht euch wirklich nicht vor mir zu fürchten. Und damit das auch irgendwie klappt, komme ich mal als Baby. Das ist eine vertrauensvolle Maßnahme Gottes. Und die zweite Wiederkunft geschah an Pfingsten, als der Heilige Geist kam, ausgegossen wurde und die Gemeinde Jesu entstand. Das ist sein zweites Kommen. Er geht wieder zurück und er schickt den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist das Christsein sehr, sehr anstrengend. Und das dritte Kommen ist am Ende der Tage. Am zweiten Advent denkt man über die Wiederkunft, also letzten Sonntag. Und ich habe gedacht, es ist noch nicht so spät, dass über dieses Thema auch mal zu predigen. Man predigt viel zu wenig darüber, finde ich. Advent heißt Ankunft. Und dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen lässt sich einordnen in den großen Komplex der Endzeitreden Jesu aus Matthäus 24 und 25. Und anhand vieler Bilder erklärt Jesus seinen Jüngern diese Dinge, die am Ende geschehen werden. Zwei Frauen arbeiten auf dem Feld und die eine wird angenommen. Das Bild vom Hausvater und vom Dieb in der Nacht, das Bild vom treuen Knecht und vom untreuen Knecht, gibt immer wieder so Beispielgeschichten Jesu, die so auch die Zeit charakterisieren wollen, die dann sein wird, bevor er wiederkommt. Sämtlichen Bildern und Gleichnissen, die Jesus hier erzählt, ist der Gedanke der Scheidung von Guten und Bösen eigen. Auch in diesem Gleichnis, was wir gehört haben. Und der Anlass der Endzeitreden Jesu in Matthäus 24, 25 ist die Frage der Jünger. Herr, wir hätten es gern gewusst, wann du kommst. Sage uns das doch, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Diese Frage hat durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte alle Christen immer wieder bewegt. Und als im 19. Jahrhundert die Christenheit oder die Kirchen oder die Gemeinden versäumt haben, dieses Thema immer wieder mal zu predigen, sind die ganzen Endzeitsekten entstanden. Zeugen Jehovas und alle anderen. Immer da, wo Kirche versagt, lehrmäßig, da kommen Gruppen und machen da was Eigenes raus. Aber wir haben den ganzen Schatz der Offenbarung ja in der Bibel. Bräuchten wir eigentlich gar nicht zu vergessen. Die Absicht Jesu ist es also, unter anderem mit diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, jene Frage der Jünger zu beantworten. Und dieses Gleichnis enthält 3 Bilder, die wir uns jetzt mal aus der Nähe angucken wollen. Das Bild von der Hochzeit und dem kommenden Bräutigam, das Bild von den verschlossenen Türen und das Bild von den brennenden Lampen. Bereit sein ist alles, Jesus kommt wieder, freut euch. Das ist mein erster Gedanke, das Bild von der Hochzeit wird da beschrieben. Schade, dass Simon nicht hier ist, aber vielleicht kann er es nochmal nachdenken. Okay, kommt noch. Okay, also Jesus kommt wieder, freut euch. Wir sind unterwegs und mit jedem Tag, der vergeht und den wir hier erleben, nähern wir uns diesem großen Ausblick und Augenblick der Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Christen gehören zur GmbH Gottes, zur Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Ja? Ich kann nicht mitmachen von dem, was ich weiß, in so eine Weltuntergangsstimmung. Ich kriege das einfach nicht hin, weil mir die Bibel was anderes sagt. Wir haben viel Grund zur Hoffnung. Bei allen Katastrophen, bei allem Klimazeug und es steckt mir zu viel Panik drin, zu wenig Peace. Und ich glaube, dass Gott noch was vorhat mit dieser Welt. Und das Bild von der Hochzeit wird genommen, um diesen Augenblick angemessen zu beschreiben. Also meine Frau, sie wird mir verzeihen, dass ich das sage, es bekommt ihr besser, wenn sie Vegetarierin ist. Ich sage immer, ab 1. Mose 9 darf man grillen. Da hat Noah seinen Altar angeschmissen und Tiere geopfert. Und ich sage, ich muss mich auch irgendwie vorbereiten auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Da wird nämlich das Fett in den Bart der Priester laufen, weil so kräftige Sachen da serviert werden. Okay, aber das nur nebenher. Aber das Bild von der Hochzeit, das ist ein wunderbares Bild, ein angemessenes Bild, um diesen Augenblick zu beschreiben. Es wird auch im Norden viel gefeiert, in manchen Gegenden noch mehr, vielleicht im Rheinland oder so. Es gibt alle möglichen Feste, Betriebsfeiern, Straßenfeste, Weihnachtsfeiern, Feuerwehrfeste. Auf Feiern verstehen wir uns, auch wir Deutschen. Gott sei Dank, es gibt auch noch Hochzeiten. Gott sei Dank. Aber all diese Feierlichkeiten und Festlichkeiten kommen bei weitem nicht an eine Hochzeit heran, wie sie in Palästina gefeiert wurde. 7 Tage und 7 Nächte konnten sich die Hochzeitsfestlichkeiten hinziehen. 700 Liter guten Wein hat Christus auf der Hochzeit zu Kana aus Wasser gemacht. Das war vielleicht nicht so hochprozentiger Wein, so es war vielleicht mehr Tafelwein, aber die wussten, wann man feiern soll und wann man nicht so feiern soll. Und es wurde gegessen und getrunken und Gesänge und Spiele und Tänze und Rätsel, eine kaum überbrückbare oder überschaubare, überblickbare Anzahl von Gästen. All das drückt in höchstem Maße die Freude aus, die eine Hochzeit in Palästina bestimmte. Die haben gefeiert, was das Zeug hält. Orientalisch. Wir Deutschen freuen uns auch riesig, wir können es nur nicht so rauslassen. Ne? Genau. Also, wenn wir mal einen Lachanfall haben, dann geht das so bei uns, aber bei den anderen geht das anders und es sind Orientalen. Und man kann auch über dieses Flüchtlingselend denken, wie man will. Aber ich glaube, dass da Gott auch Kirchengeschichte mitschreibt, dass Gott viele Menschen aus dem Nahen Osten, aus Afrika und aus dem Fernen Osten nach Europa schickt, weil von Europa vor 3 Jahrhunderten das Evangelium in die ganze weite Welt gegangen ist. Und jetzt haben die Europäer sich irgendwie gedacht, wir müssen uns immer mehr von Gott verabschieden und jetzt dreht Gott den Spieß rum und schickt lebendige Christen und Pastoren und Missionare nach Europa, weil er die Menschen in Europa so liebt. Und sie zeigen den verkopften Europäern, dass ein Mensch nicht nur aus dem Kopf besteht, sondern auch aus dem Herzen. Und dass man sogar Erfahrung machen kann mit diesem wunderbaren Gott, wenn man sich ihm nähert. Ich finde, Gott ist einzigartig. So, und jetzt zur Hochzeit. Bevor es soweit war, musste der Bräutigam mit seinem Gefolge die Braut abholen, um sie dann heimzuholen in die Hochzeit, fand im Haus des Bräutigams statt. Und wurde die Ankunft des Bräutigams gemeldet, gingen die Brautjungfern, Freundinnen der Braut, zusammen mit der Braut dem Zug des Bräutigams entgegen, um ihn ehrenvoll zu empfangen. Die Begegnung findet statt und der Bräutigam mit seinen Freunden und die Braut mit ihren Freundinnen streben gemeinsam dem Haus des Bräutigams entgegen. Und weil üblicherweise der Bräutigam erst am Abend eintraf, mussten Lampen mitgenommen werden. Und weil diese Lampen kleiner waren als die Hauslampen, musste man Reserveöl bei sich haben. Und diese Lampen wurden ähnlich wie Fackeln auf Stöcken getragen. Wahrscheinlich hing da so ein Lämpchen dran, an so einem Stock. Und diese Lampen spielen in diesem Gleichnis eine besondere Rolle. Zum orientalischen Hochzeitsfest gehörte neben großartigen Mahlzeiten und Musik und Tanz auch das Licht, das Symbol der Freude und des Glücksgefühls. Und die Begleiter des Bräutigams, die sogenannten Brautführer, hatten die Aufgabe, den Hochzeitszug zu formieren. In einer Sänfte wird die Braut getragen, sie war umringt von ihrem zukünftigen Ehemann und seinem Freundeskreis. Die Musik zieht voran, kräftiger Paukenschlag, fröhliche Hochzeitslieder aus dem Zuge, jung und alt ist auf den Beinen. All das prägte so das Umfeld so einer Hochzeit aus den Evangelien. Jeder im Gefolge trägt einen Myrtenzweig in der Hand und man zieht feierlich ins Hochzeitshaus ein. Die Feier beginnt am Abend, weil es am Tag so heiß ist. Auf der Tafel stehen die Leuchter. Der Bräutigam als Hausherr spricht ein Eröffnungsgebet über dem ersten Segensbecher. Eine feierliche Atmosphäre breitet sich aus. Das Mahl wird eröffnet. Den obersten Platz nimmt der Bräutigam ein, neben ihm die Braut, dann die Verwandtschaft und die Brautjungfern. Und wegen der vorgerückten Nachtzeit wird die Haustür verschlossen und 7 Tage und 7 Nächte wird gefeiert ohne Pause und ohne Unterbrechung. Das ist der Hintergrund dieses Gleichnisses von den 10 Jungfrauen. Hochzeit, das bedeutet Freude. Das bedeutet, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Das bedeutet Erfüllung von Sehnsüchten. Das bedeutet vollkommene Gemeinschaft. Braut und Bräutigam sehen sich. Hochzeit bedeutet Liebe, bedeutet zueinander gehören, bedeutet verbunden sein zweier Menschen, die sich lieben. Hochzeit. Nur dieses Bild reicht aus, um zu erklären, was das heißt, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird und dass er seine Gemeinde zu sich nehmen wird. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Im Alten Testament und im Neuen Testament ist das Bild von der Hochzeit ein starkes Bild für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Dann wird gefeiert, dann wird der triumphale Sieg unseres Herrn über alle Mächte des Unglaubens, über alle Mächte der Finsternis triumphal, sichtbar und spürbar. Dann wird wahr, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreibt: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus sehen. Ich freue mich. Das bedeutet Freude, es bedeutet Erfüllung. Ich weiß ja nicht, wie ihr so steht und denkt und so über charismatische Erfahrungen. Ich kenne aus meinem Christsein Bilder. Ich kenne aus meinem Christsein Visionen. Ich habe Christus schon auf seinem Thron gesehen. Ich habe Christus schon am Kreuz gesehen. Das eine hat bei mir dazu geführt, dass ich am Kreuz bitterlich geweint habe, weil ich gemerkt habe, ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Das andere war in einer Anbetungssession auf einem Seminar. Und da kamen mir auch die Tränen, weil ich ihn in seiner Erhabenheit auf dem Thron gesehen habe. Die unsichtbare Welt ist ganz dünn von der sichtbaren Welt getrennt. Deswegen habe ich auch 25 Jahre mit ungefähr 20 bis 30 Leuten, Gertrud war ja auch mal dabei, regelmäßig gefastet, eine Woche lang, weil durch biblisches Fasten theologisch gesehen die Wand zur unsichtbaren Welt dünner wird. Und das ist schon interessant, wie nah einem der Himmel kommen kann. Und ich freue mich darauf, auf die Zeit, wenn ich ihn sehen will, auf die Zeit, wenn der Heiland kommt und wenn das Ende aller körperlichen und seelischen Gebrechen einläutet und wenn die Trauer aufhört, wenn das Sterben aufhört, wenn das Ende der Konfrontation mit dieser Welt aufhört, wenn die Finsternis aufhört, wenn die Dunkelheit verschwindet, was das Geistliche angeht, aber nach der Dunkelheit bricht der neue Tag an. Wenn es am dunkelsten ist, dann heißt es, siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm entgegen, das ist Hoffnung, das ist Freude, das ist Grund zum Jubeln. Jesus Christus kommt wieder, freut euch. Ein zweiter Gedanke, Jesus kommt wieder, er bringt die Scheidung. Das wird in diesem Gleichnis auch von diesen 10 Jungfrauen deutlich. 10 Brautjungfern, die dem Bräutigam und seinem Gefolge entgegengehen. Die Zahl 10 hat sicher eine Bedeutung. 10 ist die Zahl der Vollständigkeit. Wir haben 10 Finger an beiden Händen. Wir haben 10 Gebote. Wir haben, oder 10 Seiten hat das Seitenspiel. 10 Personen gehörten damit zu einer Synagogenversammlung. Ich lehre auch, dass der Zehnte des Einkommens Gott gehört, weil Gott es verdient hat und weil Gott sich nicht schenken lässt. Und weil man reicher wird, wenn man den Zehnten gibt. Also es hat meine Gemeinde, eine FEG, mal ein Experiment gemacht mit ihren Gemeindegliedern und hat gesagt, gebt mal ein halbes Jahr den Zehnten. Und wenn ihr dann in diesem halben Jahr viel, viel weniger auf dem Konto habt, könnt ihr wiederkommen, ihr kriegt alles wieder. Es kam keiner. Es kam keiner. So ist Gott. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott lässt sich eigentlich nicht schenken. Und dann gibt es aber auch 10 Beleidigungen, erschöpfen die Geduld. 10 Brote reichen aus für einen Juden, der ein bisschen eine Reise unternimmt. Und somit meint Jesus hier auch durch die Zahl 10 die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Manche Ausleger sagen, 5 Jungfrauen sind für die Juden und die anderen für die Heiden, ich weiß es nicht. Alle Gläubigen werden, wenn der Herr kommt, entweder zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehören. Das wird aber hier schon deutlich und auch ernst gesagt. Es gibt so ein heiliges Entweder-Oder der Heiligen Schrift. Es gibt keine Mittelgruppe. Und wir gucken uns diese 10 mal aus der Nähe an. Da sind zunächst die 10 törichten Jungfrauen. Was haben sie falsch gemacht? Bitte? Die 5 Törichten, ja. Genau. Was habe ich gesagt? Ach so. Gut, aufgepasst. Ich wollte nur mal wissen, ob ihr dabei seid. Okay. Ja, du hast recht, Bernd. Also die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Zwar waren ihre Lampen, ihre Fackeln ölgetränkt, aber es fehlte der Nachschub, die weitere Ausrüstung. Es fehlte ein Ölvorrat. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, was das bedeuten könnte. Jedenfalls haben die Törichten vergessen, in ihren Krügen oder Gefäßen Öl mitzunehmen. Und darum werden sie hier als töricht beschrieben. Da steht sogar im Griechischen, seid ihr eigentlich völlig bekloppt. So kann man das auch übersetzen. Also, warum seid ihr so dumm? Warum seid ihr so verrückt? Wie könnt ihr denn bei so einer Feier, die gleich anfängt, wieso könnt ihr denn da das Öl vergessen? Das geht doch gar nicht. Also dieses Wort drückt moralische und geistliche Wertlosigkeit aus. Wie kann man nur so töricht sein, bei so einem wunderbaren feierlichen Anlass wie einer Hochzeit mitten in der Nacht kein Öl mitzunehmen, wenn es darum geht, dem Bräutigam entgegenzugehen. Die 5 klugen Jungfrauen haben daran gedacht, die Stocklampe der damaligen Zeit konnte nur wenig Öl fassen und deswegen stand immer ein Krug mit Öl daneben und gehörte einfach zur Lampe. Und es war total selbstverständlich, dass wenn man eine längere Reise oder Wanderung vorhatte, so ein Gefäß mitzunehmen. Die Klugen nahmen dieses Reserveöl mit und kamen deswegen am Ziel an. Sie waren klug, sie waren gescheit, sie haben ein bisschen nachgedacht, sie waren praktisch klug und weise bei der Regelung dieser Vorbereitung auf die Hochzeit. Und genau an dieser Stelle setzt die Übertragung für uns, für dich und für mich heute an. Bereit sein ist alles. Jesus will uns mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, dass es sich bei dem Öl um etwas ganz, ganz Wichtiges, Unentbehrliches, durch nichts anderes zu ersetzendes geistliches Gut handelt, mit dem man sich gleich zu Beginn seines Glaubenslebens versorgen soll. Und dieses geistliche Gut ist, wie die Ausleger übereinstimmend sagen, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Aber Öl ist natürlich auch ein Bild für die Heilung von Krankheit, da kommt das vor, oder auch wenn jemand gesalbt wird, ein Amt eingesetzt wird, ein König aus Israel oder so, aber auch ein Sinnbild der Freude. Immer jedoch handelt es sich um einen neuen Lebensabschnitt, um ein neues Leben aus Gott im umfassenden Sinne. Neues Leben aus Gott kann man nur durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Alle 10 Jungfrauen hatten ja das gemeinsam, dass sie Öl in ihren Lampen hatten, dass sie alle gemeinsam auf den Bräutigam warteten und alle sind auch eingeschlafen, auch die genug Öl hatten. Und Jesus Christus kritisiert hier nicht, dass man einschläft. Also 2000 Jahre warten auf Jesus, das kann schon ein bisschen... Wann denn endlich? Man kann da auch mal müde werden. Er kreidet das an, dass das geistliche Leben unterwegs in der Nachfolge zurückgehen kann. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Man kann geistliches Leben nicht beim anderen abschöpfen. Das geht nur in der persönlichen Beziehung zu Gott selber. Ich glaube, dass es tatsächlich so sein wird, fühle mir aber persönlich jetzt nicht ständig von morgens bis abends den Puls, ob ich noch genug Öl habe. So. Aber ich glaube, dass es so sein wird, wenn Christus wiederkommt, dass eine Scheidung durch die Christenheit gehen wird. Ob das jetzt 50-50 ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es wird wirklich herauskommen, was ist denn eigentlich echt? Was ist denn nur Schein? Das wird herauskommen, wenn Christus wiederkommt. Was ist Makulatur? Und was leuchtet von innen? Wie das Jochen eingangs sagte, brennt da noch was? Bist du noch begeistert von diesem Christus? Natürlich gibt es auch mal Talsohlen. Natürlich gibt es mal Durchstrecken, natürlich gibt es mal, oh Mann, also die Puste, ich habe nicht mehr so viel Puste und ich bin müde geworden oder so, das ist alles völlig normal. Aber das kann man mit oder ohne Heiligen Geist erleben, mit oder ohne. Und es wird, ich weiß auch nicht, manchmal denke ich, manche Bekehrungen gehen mir auch zu leicht. Muss schon sagen. Also manche bekehren sich mit dem Kopf, die machen dann artig, was der Pastor ihnen vorschlägt und sagt, du musst es so und so und so machen und lass uns noch zusammen beten. Ja, mache ich ja. Ich habe mal so ein Bekehrungsgespräch geführt. Die Frau hat alles mitgemacht, was ich ihr vorgeschlagen habe. Und dann haben wir abends gesagt, da meinte sie, ja, jetzt hätte ich gern Blumenstrauß. Ich habe ja alles gemacht, was du. Also das ist ja keine Bekehrung. Eine Wiedergeburt bedeutet ja, ich danke ab, Herr. Metanoia, tut Buße, umdenken und dann umkehren. Man gibt seine Selbstbestimmung auf. Man sagt, Herr, du bist jetzt mein Chef. Deswegen gebraucht Paulus auch in seinen Briefen das Bild vom Knecht, vom Diener, vom Sklaven. Und die große Freiheit kommt dann, wenn so die Hingabe meines Lebens an Christus so komplett ist und man wirklich davon überzeugt ist, diesen Christus, den will ich unbedingt haben, den brauche ich. Nichts anderes mehr. Und er kann über mich bestimmen. Er kann mit der Zeit auch den alten Werner Röhle völlig in den Griff kriegen. Der ist ja getauft, der ist ja beerdigt, der Alte, aber das Aas kann schwimmen, das kommt manchmal wieder hoch und der muss immer wieder neu unter die Herrschaft Christi kommen. Also, die Frage, die Jesus hier stellt mit diesem Gleichnis, hast du Öl? Hast du noch Öl? Oder besser, hat dich das Öl? Lebst du aus der Kraft des Heiligen Geistes? Hast du ihm deine Lebensbereiche unterstellt? Das ist ja eine interessante Definition von Freiheit, die Jesus Christus so immer wieder in seinen Gleichnissen und in den Evangelien anspricht. Wenn ein Mensch sein Leben behalten will, dann wird er es verlieren. Und wenn er es verliert, um meinetwillen, nicht unbedingt den Märtyrertod, stirbt, dann wird er es bekommen. Das Problem ist oft, dass wir selber bestimmen, wo es lang geht. Jedenfalls ist das mein Problem. Und dass ich ihn zu wenig da so ans Ruder lasse oder ans Kontrollzentrum. Und das möchte ich lernen von diesem und aus diesem Gleichnis, dass er mich immer wieder erfüllen darf mit seinem Heiligen Geist. Das Schlafen wird hier von Jesus nicht getadelt, sondern das Fehlen des Öls. Und das bedeutet, dass man auch vom Glauben abfallen kann. Das bedeutet das. Sonst werden auch die Briefe im Neuen Testament viel dünner. Dann bräuchten die Apostel die ganzen Ermahnungen gar nicht schreiben. Wenn ich einmal bekehrt bin, immer bekehrt. Heilssicherheit steht in der Bibel so nicht. Aber wie gesagt, ich brauche mir jetzt auch nicht ständig den Puls zu fühlen, ob ich noch so richtig in der Nachfolge bin. Den Heiligen Geist kann man weder aufteilen noch einkaufen. Und das geht nicht. Aber man kann sich immer wieder ganz bewusst unter seine Herrschaft stellen und ihn bitten, dass er uns so erfüllt, immer wieder neu. Bereit sein ist alles. Er bringt die Scheidung. Und das entscheidet auch kein Mensch. Das entscheidet auch kein Pastor. Ob jemand gefährdet ist oder man kann manchmal was beobachten, kann sagen, pass ein bisschen auf, also muss nicht dauernd so in der Grenze, an der Grenze zum Abgrund unterwegs sein. Es gibt auch noch einen anderen Weg, ein bisschen weiter weg davon. Aber wann ein Mensch vom Glauben abfällt oder so, das können Menschen nicht wirklich beurteilen. Das ist eine Sache zwischen Gott und einem Menschen. Aber es ist eine ernste Sache in diesem Gleichnis. Es kommt raus, was echt oder was nicht so echt ist. Und der Unterschied ist der Heilige Geist. Wir nennen uns zwar heute auch Kirche, also die Freien Evangelischen Gemeinden nennen sich Kirche, damit wir verstanden werden von den Menschen, die von Gemeinde keine Ahnung haben, auch von Kirche vielleicht noch ein bisschen. Wir sind Freikirche, aber wir sind keine traditionelle Kirche. Unser Gemeindeverständnis lebt von der Gemeinschaft mit Christus. Und jetzt das dritte noch und das letzte. Jesus kommt wieder, seid wachsam. Es kommt auf den Heiligen Geist drauf an. Und er ist das Erbe, die erste Anzahlung für den Himmel, wunderbar. Und wenn Christus wiederkommt, erkennt er diesen Heiligen Geist im Leben seiner Gemeinde. Und dann weiß er genau, wer gehört dazu. Und wer, bei wem war es nur äußerlich. Und deswegen sagt er, passt schön auf, seid wachsam. Es gibt so einen Evangelisten, oder es gab ihn, Ernst Krupka erzählte, ich habe mein ganzes Neue Testament durchgelesen und alle Stellen, die vom Kommen Jesu Christi handeln, grün unterstrichen. Am Ende war mein ganzes Neues Testament grün. In den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes wird fast 300 Mal von der Wiederkunft Jesu Christi gesprochen. 300 Mal scheint irgendwie wichtig zu sein. Und das darf uns anspornen im positiven Sinne. Das soll uns keinen Stress machen, aber das darf uns anspornen. Und ich habe euch jetzt noch so eine Folie mitgebracht, wie man so sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Viel Geduld. Geduld brauchen wir. Nee, da noch nicht. Auch in guten in Zeiten, wo wir nicht verfolgt werden, gucken, wie ich geistlich von der Stelle komme, in der biblischen Lehre zunehme, nüchtern und wachsam sein, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, geistliche Waffenrüstung anziehen, die Gemeinschaft der Glaubenden pflegen. Und geht das noch ein bisschen? Nicht mehr viel? Jesus dient mit den anvertrauten Gaben und noch so ein paar Tipps, also so mal so ein Überblick darüber. Genau. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen.
Was ist eine geistige Waffenrüstung?
Epheser 6, diese Stelle. Helm des Heils, Schild des Glaubens. Schwert des Glaubens, Schild der Gerechtigkeit. Kennst du? Das ist so die, ist eine Verteidigungsausrüstung. Kein, nicht unbedingt Angriff. So. Also das ist so, so eine geistliche Empfehlung von Paulus, wie Christen sich schützen können, ihren Kopf schützen können, die Anklagen abwehren können, mit dem Wort Gottes umgehen können. Es lohnt sich mal, das zu lesen. Epheser 6, 10 bis 20. Nochmal zurück. Kurz. Er kommt wieder, Grund zur Freude. Er kommt wieder, er bringt die Scheidung. Das ist das Ernste in diesem Gleichnis. Er kommt wieder, seid wachsam. Wann habt ihr zum letzten Mal eine Predigt über die Wiederkunft Jesu gehört? Noch nie? Okay, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch noch drei gute Karten vorstellen. Das ist so, wenn man Christus noch nicht persönlich für sein Leben entdeckt hat, als die alternative Lebensmöglichkeit. Die Karten gibt es im Bund Freie Evangelische Gemeinden zu bestellen. Und da kann man hinschreiben, da kann man dieses Gebet beten. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Meine Schuld hängt an diesem Kreuz. Vergib mir sie. Ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Datum und Unterschrift. Tolle Sache, finde ich. Ganz einfach, mal einen Schritt zu tun auf Christus zu und sein Leben bei Christus festzumachen. Die nächste Folie mal. Wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist, Glaube wahrhaftig, da kann man noch mal ein bisschen reflektieren. Ich habe das und das gemacht, ich habe vor dir und den Menschen habe ich versagt durch Worte, Gedanken und Taten, oder ich habe Menschen gleichgültig behandelt. Das ist auch so ein kleiner Spiegel, um mal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich. Und hier stehen die Zusagen für diese Probleme und man kann das auch alles immer wieder abgeben zwischendurch. Einfach mal klar Schiff machen und dann kann man hier sogar ein Kreuz machen. Ich habe mit diesem Gebet mein Leben erneut Jesus gegeben. Ich habe mit diesem Gebet mein Leben Jesus gegeben und ein Leben mit Gott begonnen. Und die dritte Karte, die es dann noch so gibt, eine Hingabekarte. Ich will dir mein ganzes Leben geben, nichts will ich dir vorenthalten. Dir gehört mein Leben an jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Ich danke dir, dass ich dadurch mein Leben nicht verliere, sondern gewinne. Mein nächstes Wachstumsgebiet ist Name, Datum. Ich finde das so konkret und so gut und so praktisch, Dinge bei Gott und mit Gott festzumachen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du erfahrbar bist bis heute. Das Kreuz hier hinter mir an der Wand ist leer, du bist auferstanden, du bist ein lebendiger Gott. Wir feiern in jedem Gottesdienst Ostern, wir feiern den Lebendigen. Und ich danke dir auch für die Hoffnung, die du nicht nur unserem Leben, sondern dieser ganzen Welt bereitet hast, wenn du wiederkommst. Ich danke dir, dass wir so viel Grund zur Hoffnung haben dürfen. Und Herr, danke, dass du uns durch deinen Geist führst, danke, dass du uns korrigierst, dass du uns ermahnst und auch tröstest Und dass du uns immer wieder hilfst mit deinem guten Heiligen Geist, der auch der Tröster und der Beistand genannt wird, so dir nachzufolgen und dir auch weiterhin zu vertrauen. Wir wollen uns dir anbefehlen, auch für diese Advents- und Weihnachtszeit. Wir bitten dich, dass du ganz persönlich zu uns kommst, dass wir in dem ganzen Trubel beim Wesentlichen bleiben, dass wir uns auf dich ausrichten und dass wir dir ganz neu begegnen, Herr. Und wir segnen auch diese Stadt, dass sie dir begegnet, wenn sie in die Gottesdienste kommt, der großen und der kleinen Kirchen. Danke für dein Menschwerden, danke, dass du runtergekommen bist zu uns aus Liebe und weil du uns so ganz und gar verstehst. Amen. Amen.